Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast. Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Hallo und herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Dem fragilsten Podcast der Fitness-Welt. Deutschland auch. Andi, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht nur im Podcast immer nur so drüber reden, so und? Was tut dir gerade weh? Was ist deine jüngste Verletzung?
Was war das Intro? Das habe ich jetzt nicht, sag's nochmal.
Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem fragilsten Fitness-Podcast der deutschen Welt. Da habe ich gestern echt drüber nachgedacht, hey, das kann ja nicht sein. Wir sitzen hier immer und dauernd wird nur drüber geredet, was wir für körperliche Leiden haben. Auch die Konversation, die wir gerade vor dem Podcast hatten, war wieder über unsere aktuellen Fragilitäten. Wir müssen mehr in unsere Mitte kommen, glaube ich. Gut, du kannst ja nichts dafür, für deine Allergien.
Aber ist es nicht so, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass Antifragilität es bedingt, dass man solche Phasen erlebt?
Ja. Aber dann muss man natürlich auch gestärkt aus solchen Phasen hervorgehen.
Und dem ist doch immer so.
Ansonsten schöpft man seine Antifragilität nicht aus. Ja, hoffentlich. Hoffentlich ist es so. Hoffentlich lernen wir auch was. Hoffentlich lerne ich zum Beispiel was aus meiner Dummheit, die ich letzte Woche begangen habe. Ich weiß nicht, was du lernst aus deiner Allergie. Wie dich das langfristig stärker und besser macht, dass dir deine Augen zuquellen ohne Grund, nur weil irgendwelche Bäume sich jetzt gerade überlegt haben, hey, ich schicke jetzt hier meine Pollen raus, um den Klingseisen so richtig auf den Sack zu gehen. Apropos auf den Sack gehen.
Mal drüber nachdenken. Jetzt bin ich gespannt.
Wenn euer Sack mit Löwenanteil leer ist, euer Vorratssack, dann könnt ihr den Vorratssack wieder auffüllen mit leckeren Bio-Fertiggerichten von Löwenanteil. Und mit Code MTMT spart ihr 10%. Shoutout Löwenanteil, danke, dass ihr nach wie vor diesen Podcast sponsert. Und Shoutout an euch und alle, die uns unterstützen mit unseren ganzen Partnern. Löwenanteil, ESN, Vivo, ich habe neue Vivos an, Motus Flex, mit dem werde ich heute auch zum ersten Mal trainieren. Muss ich mal auf Herz und Nieren prüfen.
Flexen die auch gut?
Die flexen sehr gut. Die sind sehr, sehr flexi. Ich hatte übrigens gestern so ein Erlebnis, wird dich bestimmt freuen. Kannst du mir gleich sagen, warum das so ist. Ich habe ja jetzt auch den, wie heißt der halt, diesen Sneaker von Vivo. Gobi heißt der, glaube ich, so. Den habe ich mir mal geholt. Hat wirklich lang gedauert, dass ich mich getraut habe, in einem Barfußschuh auch draußen auf der Straße rumzulaufen. Und ich bin gestern durch den Englischen Garten spaziert.
Ist das dieser Leder, oder?
Mhm. So schwarzes Leder und so mit so Wildleder-Akzenten.
Akzenten.
So. Also der sieht echt ziemlich slick aus für einen Barfußschuh. Slick genug, dass ich mich traue, in der Öffentlichkeit damit rumzulaufen. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar immer, wenn ich auf einem Asphaltweg gelaufen bin, ist mein linker Fuß, der hat verkrampft. Ich habe immer so die Zehen so gecurlt und so, weißt du, der war nicht entspannt, der linke Fuß beim Gehen. Auf Asphalt, wohlgemerkt, im Barfußschuh. Merke ich natürlich nicht, wenn ich einen normalen Schuh mit halt normaler Dämpfung anhabe, normalen Sneaker trage. Aber wenn ich dann durchs Gras gelaufen bin, also Offroad, dann habe ich das nicht gespürt. Dann waren meine Füße relaxed.
So. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, was ihr denkt.
Hast du keine Idee? Und im Gym merke ich das ja auch nicht, wo ich ja immer auf einem flachen Boden in Barfußschuhen trainiere.
Vielleicht ist das nur die unterbewusste Message deines Systems, dich von einer asphaltierten Straße wegzubewegen in die Natur. Jetzt, wo du ja eh quasi auch zu den Lebensrettern gehörst, oder? Du hast ja ein Malteserkreuz auf dem Hirn, oder wie heißt das?
Das ist das Malteserkreuz, ja.
Siehste.
Habe ich den Maltesern auf Malta abgekauft.
Hast du auch eine Aufnahmeprüfung machen müssen, um das tragen zu dürfen?
Ja. Ja, aber das ist geheim.
Das ist geheim.
Ja, das ist das Geheimnis, bleibt auf der Insel.
Rettungsschwimmen, Wiederbelebung und so ein Zeug.
Das Malteserkreuz übrigens, warte, ich muss mal nachgucken. Wusstet ihr, für was das Malteserkreuz steht, Leute? Die vier nach innen zeigenden Spitzen werden den vier Kardinaltugenden zugeordnet. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung.
Mäßigung. Okay, dann dürftest du es definitiv nicht tragen. Vielleicht hättest du dann ein Kreuz aus nur drei so Dingern tragen können.
Aber man braucht ja immer auch so ein Ziel, weißt du?
Okay, verstehe.
Vielleicht versuche ich mir durch diese Mütze ein bisschen mehr Mäßigung in mein Leben zu holen. Ein bisschen mehr Mäßigung hätte zum Beispiel auch, wenn ich diese Tugend besitzen würde, dazu geführt, dass ich mir keinen Hexenschuss geholt hätte letzte Woche.
Ja, und das könnte man jetzt ganz, ganz philosophisch zerlegen. Also da kommen wir ja wieder auf diese Fragilität, Antifragilitätsdiskussion, oder?
Zwangsweise. Aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht kommt man auch einfach auf eine Diskussion von halt kein Depp sein im Training. Das ist erstmal so das Wichtigste, glaube ich.
Ja, schon. Ich habe da auch wirklich viel drüber nachgedacht, so, oder denke da immer wieder drüber.
Über meinen Hexenschuss.
Ja. Naja, weißt du, der ist ja auch entstanden in einer Situation, wo sicherlich einfach sich viel Emotionen angestaut haben und diese Emotionen sich auch wiedergespiegelt haben in diesem einen Training.
Genau, die Emotionen haben dazu geführt, dass ich halt eine schlechte Trainingsentscheidung getroffen habe.
Ja.
Und diese schlechte Trainingsentscheidung hat wiederum dazu geführt, dass mir die Hexe hinten reingeschossen hat. Mhm. Und gesagt hat, nee, jetzt wirst du gemaßregelt, Freund. Ja. Und natürlich, das hat mir der Basti geschickt, ich wusste es natürlich nicht mehr, weil wir vergessen ja immer, wenn wir die Aufnahme vom Podcast stoppen, haben wir sofort vergessen, über was wir geredet haben. In der vorletzten Podcast-Folge habe ich damit geflext, wie lange ich schon keinen Hexenschuss mehr hatte, und dann zwei oder drei Wochen später, bumm, Hexenschuss. Also Leute, man darf es nie machen. Niemals, niemals, nie. So, ich habe es gejinxt. Es war klar. Es war absolut klar, dass es dann passiert.
Mhm. Vielleicht schon, ja. Vielleicht auf eine gewisse Art, ja.
Aber es ist halt auch schwer, also um wieder zurückzukommen zu dem Thema davor, es ist halt einfach schwer, kluge Entscheidungen zu treffen, wenn man in einem emotional aufgeheizten Zustand sich befindet, logischerweise. Deswegen ist ja so ein sympathisch getriebener Fight-or-Flight-Zustand einfach kein guter, um Entscheidungen zu treffen oder auch um Sachen zu lernen.
Das ist schon verrückt, gell?
Ja, mei.
Geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem Gespräch, was wir vorhin hatten, so der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und wie gut einem das gelingt auch.
Oder schlecht es einem gelingt.
Genau. In dem Fall.
Weißt du eigentlich, hattest du schon mal einen Hexenschuss?
Ja, safe.
Ja?
Klar.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass du einen hattest, ehrlich gesagt.
Das ist wahrscheinlich.
Also, du hattest alles andere schon.
Ja.
Aber so klassisch Hexenschuss, kann ich mich nicht wirklich dran erinnern.
Das ist in der Zeit wahrscheinlich, also so, vielleicht auslaufend in der Zeit, als du zu MTMT gekommen bist, aber davor war das schon relativ häufig der Fall. Ich kann mich erinnern, so, weißt du, so Deadlifts gegen Bänder und so weiter, wo einfach so die Zeit, bevor sich das Gewicht vom Boden bewegt hat, einfach so lang war, die Anspannung, dass da einfach halt so die Position sich verändert hat und dementsprechend, zack, irgendwann mal die Hexe da war.
Und dann hattest du es auch so ganz klassisch, man konnte dich nicht mehr gescheit bewegen, alles hat wehgetan.
Ja. Klar. Ja, ganz klassisch.
Ich finde es schon abgefahren, weil ein Hexenschuss ist ja schon ein eigenes Ding. Das ist ja schon was anderes als, mir tut halt der Rücken weh. Mhm. Das ist nicht, ich habe Rücken, sondern das ist ja dieser akute Vorfall. Eben, deswegen heißt es ja auch Hexenschuss, weil die Hexe schießt halt rein und dann geht's los. Und dann geht's auch wieder weg.
Ja. Ich kann mich erinnern. Also so, ich meine, wir hatten natürlich immer Episoden von, ob jetzt der Thilo oder Emanuel oder ich. Der Emanuel hatte mal Shoutout so einen krassen, also auch in einem Heavy Saturday, in einem Samstagstraining, dass er halt dann am, der konnte nichts mehr. Der konnte dann nur noch in einer Position am Boden kauern, der konnte nicht mehr aufstehen, der konnte gar nichts mehr, weil einfach, und der ist ja wirklich, ich würde mal sagen, schon einfach ein wirklich harter Knochen. Und dann habe ich natürlich alle Sachen erstmal gemacht, die ihn vermeintlich in eine Entspannung bringen, also habe ihm Schnaps gebracht natürlich, weil wir hatten ja immer
Massage gegeben auch.
Massage auch, klar. Also ernsthaft, ich habe ihm Schnaps gegeben, damit er vermeintlich weicher wird, dass einfach der ganze Tonus, der Sicherheitstonus der Muskulatur, gerade der Rückenstrecker irgendwie nachlässt. Quadratus, eben die Rückenstrecker per se waren so ein hartes Brett. Und es war aber an dem Tag so krass, dass ich, also der konnte gar nicht genügend saufen, um wirklich weich zu werden. Und dann bin ich tatsächlich mit ihm...
das hier ist keine Therapieempfehlung, by the way.
Ja, wobei halt einfach so ein Schnaps oder halt auch ein, ja, Schnaps hat man vielleicht eher als Rotwein im Gym. Wobei, vielleicht hat man auch Rotwein. Aber es dauert halt auch zu lang. Also Schnaps ist dann eigentlich schon besser. Das ist ein probateres Mittel. Und dann bin ich mit ihm in die Notaufnahme tatsächlich gefahren und dann auch so ein typischer Emanuel.
Notaufnahme, ja, wegen Hexenschuss?
Ja, das war krass bei dem. Also es ging wirklich gar nichts mehr. Dann sind wir mit dem Taxi in die Notaufnahme gefahren und dann habe ich ihn da halt so reingehieft und so weiter und dann so ein eben typischer grantelhuberiger Emanuel gesagt, was soll der Scheiß hier, es dauert mir alles zu lang, fahr mich nach Hause. Und dann, weil er halt zu lange warten musste und zu lange war er halt dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten, dann hat er schon keinen Bock mehr gehabt, weil er halt schon absehen konnte, dass es zu lang dauert, aber er wollte sich halt ein paar Spritzen setzen lassen. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben tatsächlich, also dann war ich bei ihm zu Hause und habe ich ihm halt so noch mehr Schnaps gegeben. Ich habe gesagt, jetzt, du musst jetzt einen Joint rauchen, aber der raucht nicht. Also er hat auch noch nie einen Joint geraucht, deswegen konnte er das nicht. Und dann haben wir gleich mit dem Willi telefoniert, also mit dem Spritzen-Willi, Shoutout, also mit Thilos Schwiegervater. Den habe ich angerufen und habe gemeint so, hey Willi, ich brauche jetzt ein paar Spritzen für den Manuel, der liegt da und der verreckt und so weiter. Der war aber im Allgäu, so, das heißt, den konnte ich nicht mobilisieren. Und dann weiß ich noch, dann kam der Thilo irgendwann mal und dann haben wir halt ihn versorgt, haben wir halt Essen gebracht und so weiter. Und dann weißt du, wie es ist, dann wird es im Laufe der Zeit, wird es ja auch dann ein bisschen besser zumindest. So. Aber der Akuttag, der war nicht gut für ihn.
Ja, meiner war zum Glück jetzt nicht so ganz so schlimm. Also ich hatte auch schon mal einen, wo ich wirklich nur noch gebückt gehen konnte und nicht schlafen konnte, weil ich keine Position gefunden habe und so. Das war jetzt ein leichterer, also Squat, tiefe Position, hat die Hexe reingeschossen und dann, also ich konnte auch noch aufstehen, das Gewicht racken und hab dann meinen Zirkel noch schnell so fertig gemacht und dann wusste ich, gut, das wird jetzt eine unangenehme Woche so ungefähr, aber ja, mei. Es ist das Gute, wenn man das schon mal hatte, dann weiß man, dass es halt wieder weggeht. Regression zur Mitte und so. Ich auch eigentlich nichts wirklich gemacht, um den loszuwerden.
Du meinst nichts Explizites, meinst du jetzt?
Nix, also sehr wenig explizite Sachen, außer halt so mich ein bisschen bewegen, also halt gehen und irgendwie in Bewegen bleiben, das schon, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Mobility-Sessions gemacht oder so, damit es vielleicht schneller weggeht. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, ist sowas wie ein Hexenschuss, ist es einfach so wie eine Erkältung? Also weißt du, wenn du halt nichts machst, dann dauert es 7 Tage und wenn du irgendwelche Medikamente nimmst, dann dauert es halt 7 Tage. Ist ein Hexenschuss genauso? Also,
du meinst eine Woche oder, so ist ja der Spruch.
Ja, ist es nicht das Gleiche?
Ja, aber genau um das geht's ja.
Ach so, Dings. Ja, 7 Tage. Okay, ja, sorry. Glaubst du, beim Hexenschuss ist es genauso oder glaubst du, er geht schneller weg, wenn man halt ein paar Sachen macht?
Ich weiß genau, was du meinst und Also ich würde dir 100% zustimmen. Bin aber davon überzeugt, dass es genauso ist, wie du es beschrieben hast. Also ich weiß, was du meinst.
Okay. Ja,
nein.
Ja. Dings.
Also ich bin davon überzeugt, dass es, also man muss ja auch immer wieder unterscheiden, wen man vor sich hat, logischerweise. Das haben wir gerade unten besprochen auch. So. Bist du jemand, der der sowas schon erlebt hat und eine Erfahrung damit hat und natürlich auch ein gewisses Verständnis hat dafür, also sprich für sein System, so wie du? Oder hast du jemanden, der halt total verängstigt ist und total Angst davor hat, so hey Scheiße, was kann da passieren und so? Habe ich was kaputt gemacht?
Nee, aber das muss ordentlich sein, ich kann mir das nicht anschauen.
Und dementsprechend glaube ich schon, dass proaktiv Maßnahmen zu ergreifen total Sinn macht für Leute. Für dich vielleicht nicht, weil du halt Vertrauen in dein System hast und weil du halt eben schon eine Erfahrung hast mit sowas, mit so einer Intervention deines Systems, weil das ist es ja. Das ist ja eine Intervention.
Mein System hat interveniert.
Genau.
Halt, stopp.
Und von dem her glaube ich schon, dass es definitiv Sinn und Zweck hat, eine gewisse Routine zu durchlaufen, gerade für Leute, die sich dann so peu à peu, Tag für Tag, vielleicht auch sogar Stunde für Stunde immer ermächtigter sehen, so okay, ja, das kriege ich hin. Und zwar, ich kriege es aus eigenen Stücken wieder hin.
Ja, ich glaube trotzdem, by the way, dass wenn ich mich ein bisschen besser um die Sache gekümmert hätte, dass ich statt nach, keine Ahnung, jetzt ist eine Woche vergangen, ich bin nahezu symptomfrei, dass ich quasi symptomfrei wahrscheinlich gewesen wäre nach 5 Tagen. Mhm. So, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass ich morgen komplett symptomfrei bin, statt nach 8 Tagen, wenn ich was gemacht hätte. Also ich glaube nicht, dass es so ist wie eine Erkältung, wo es eben entweder eine Woche oder 7 Tage dauert. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, über den ich jetzt auch nachgedacht habe über die letzte Woche. Weil eben, ich habe ja gerade gesagt, Regression zur Mitte, das ist natürlich ein wichtiges Konzept, das sollten wir verstehen als Bewegungsexperten, dass das ein Thing ist. Und man sollte es wahrscheinlich auch öfter mal kommunizieren mit Leuten, damit sie halt keine Panik kriegen. Aber man muss aufpassen, dass man halt nicht in so einen Nihilismus verfällt und dann sagt so, ja, keine Ahnung, alles wird sowieso von alleine besser, alle Probleme werden von alleine besser, hier Regression zur Mitte, alles cool, weil das halt eine sehr passive und keine selbstwirksame Einstellung ist. Und deswegen sollte man auch in der Kommunikation mit Menschen, die irgendwelche Probleme haben, da schon so ein bisschen aufpassen. Weil wenn man halt so sagt, so ja, absolut, Mai wird sowieso besser, jetzt ist gerade ganz schlimm, aber eben Regression zur Mitte bedeutet ja einfach nur, dass wenn du irgendwie einen großen Ausschlag nach rechts oder links hast, dass es sich über Zeit halt wieder in der Mitte einpendelt, so ungefähr.
Du musst natürlich bei meiner Aussage, also um das nochmal festzuhalten, ich bin 100% bei dir. Ich bin 100% bei dir, wenn ich sage, es ist vergleichbar wie eine Erkältung, weil auch da haben unterschiedliche Menschen ja unterschiedliche Erfahrungswerte. Und das, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ja so, dass du hast ein unglaubliches Verständnis für dein System und dementsprechend auch ein Vertrauen in dein System. Also du wirst immer der Selbstwirksamkeit deines Systems und aller Interventionen, aller Handlungen, die du tätigst, so viel beimessen, dass du gar nicht proaktiv darüber nachdenken musst. Und wenn du jetzt sagst, du hast proaktiv keine Mobility-Session und sonst irgendwas gewählt, dann hast du ja trotzdem viel proaktiver damit umgegangen, als jemand, der sagt so, scheiße, ich muss auf der Couch liegen bleiben, weil ich weiß jetzt nicht, was ich zu tun habe und so weiter.
Ja, das wäre das Allerschlimmste.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, es war quasi eine selbstwirksame Passivität, in die ich mich begeben habe, so ungefähr.
Ja.
Also ich weiß, ich hätte schon was machen können, damit es vielleicht schneller weggeht, aber ich hatte halt einfach keinen Bock, auch wieder aus diverse Gründen. Aber ich konnte mir auch zugestehen, keinen Bock zu haben, was zu machen, weil ich halt das Vertrauen hatte und das Wissen hatte, dass es sowieso besser wird.
Genau.
Und ich wusste auch immer, wenn es quasi nicht schnell genug besser wird, dass ich halt was machen kann, damit es schneller besser wird.
Ja. So. Und ich glaube auch so, ohne das jetzt zu wissen, wahrscheinlich sagst du, nein, habe ich nicht, aber man macht ja automatisch, also wir, sage ich jetzt einfach mal, wir als Personengruppe, die Erfahrung hat, die Wissen hat, etc. Und Vertrauen hat. Genau, das, die drei Wörter sind da wahrscheinlich wichtig.
Was ist das dritte? Vertrauen, Wissen und?
Was habe ich gesagt? Vertrauen, Wissen und Erfahrung.
Ah.
Man macht automatisch Dinge, die in Anführungsstrichen den Prozess beschleunigen, ohne dass man es sie als proaktive Maßnahme sieht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, mei, siehe das Meeting, was wir hatten letzte Woche, wo ich dann halt regelmäßig aufgestanden bin und auf dem Boden rumgerollt bin und so.
Genau, das meine
oder
ich.
Oder halt im Sitzen einfach so ein bisschen die Hüfte shiften.
Bisschen.
Und so die,
das hast du dauerhaft gemacht.
Und die also LWS immer wieder irgendwie sanft durchbewegen im
also
Sitzen.
Also von wegen, speaking about, so. Keine Mobility-Session gemacht und so weiter.
Stimmt schon. Das, also ich habe halt so nebenbei, habe ich halt so Sachen gemacht, aber ohne drüber nachzudenken. Ohne,
genau, das meine ich damit.
Ja.
Das ist nichts, was du proaktiv so jetzt nehme ich mir die Zeit, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir halt so frei sind, nicht in einem Büro sitzen, sondern halt alles machen können, was wir wollen. Also das wollte ich nur nochmal festhalten. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass man gerade in so einer körperlichen Situation alle Möglichkeiten hat und Maßnahmen hat, die man ergreifen kann, um zu diesen Prozess zu beschleunigen. Ja.
Ich gucke gerade meine Notizen an, weil ich habe Podcast vorbereitet. Hab mir, das ist mein Skript für den Podcast heute.
Steht da oben. Nietes.
Mhm. Ja. Übrigens geil, habe ich Notes genannt.
Ja.
Beziehungsweise Nietes. Die vier Punkte.
Die Nietes.
Mhm. Über die wollte ich heute mit dir sprechen.
Spannend. Okay, und wie geht's dir jetzt eigentlich so?
Ja, ich war gestern Basketball spielen wieder, so knapp 1,5 Stunden 3-gegen-3 gezockt. Todesunfit, aber konnte alles machen. Hab dann irgendwann gemerkt, so, okay, jetzt sagen die Rückenstrecker langsam, ist auch wieder okay.
Darf ich auch nochmal kurz einhaken? Woran machst du todesunfit fest überhaupt?
Einfach kardiovaskulär unfit.
Ja, das ist mir schon klar, aber warum? Also mit welcher Baseline? Also wann immer wir quasi darüber sprechen, würdest du sagen, okay, ich bin krass unfit? So?
Ja, aber es gibt ja Levels von krass unfit.
Ach so.
So, weißt du, meine Baseline ist quasi unfit, aber aktuell bin ich krass unfit. So. Also,
aber,
ich mach's halt daran
fest. Das ist eine subjektiv wahrgenommene, oder?
Ja, aber halt relativ offensichtlich, weil ich halt weiß, wie schnell ich ermüde, wenn ich zum Beispiel Basketball spiele, normalerweise. Und gestern habe ich halt gemerkt, dass ich deutlich schneller ermüdet bin und deutlich schneller am Arsch war, was ja auch total klar ist, weil ich halt einfach so ein paar Wochen jetzt hinter mir habe, wo ich mich relativ wenig bewegt habe und mich vor allem kardiovaskulär nicht so gefordert habe, weil ich nicht so regelmäßig im Basketballtraining war. Im Urlaub war ich relativ lazy und so weiter und so weiter. Also das sind halt so Qualitäten, so Fitnessqualitäten, die relativ schnell runtergehen, wenn man sie nicht benutzt. Also halt so ein kurzfristiges Use it or lose it. Von daher, ja, also ganz klar, dass es so ist. Hat mich jetzt auch nicht so fertig gemacht. Aber ich habe eben, gestern war ich dann nicht dumm, weil dann war so, ja, komm, wir spielen noch eins. Und dann habe ich gesagt, nee.
Sorry, Brees.
So, ihr dürft jetzt ein bisschen werfen gehen. Ich spiele jetzt keins mehr, weil Rücken sagt, Bruder, reicht für heute, war genug, war auch genug. So.
Und war ja eh schon gut, das überhaupt gemacht zu haben.
Voll. Also von daher, das ist ja, weißt du, das ist ja so ein Test, wenn ich den bestehe, also wenn ich irgendwie 1,5 Stunden 3-gegen-3 zocken kann, ja, dann bin ich, glaube ich, wieder relativ gut am Start. Dann kann ich wieder mit Impact umgehen und so weiter. Und heute werde ich das Gleiche machen, was ich letzten Mittwoch gemacht habe, also den gleichen Zirkel trainieren, bei dem ich mir diese...
Vielleicht die Gewichte ein bisschen anpassen?
Ja, genau. Also halt nicht mehr so dämlich die Belastung steuern, wie ich es letzte Woche gemacht habe.
Und ich meine,
das hätte ich by the way so oder so gemacht. Also auch ohne Hexenschuss hätte ich das angepasst,
weil
ich die fucking Intensitäten halt viel zu hoch gewählt habe.
Genau.
So, also da musste ich halt auch irgendwie einmal durch.
Der erfahrungskluge Thilo hat dir schon gleich von vornherein gesagt, so dass du es vergessen kannst.
Ich hätte es eigentlich auch selber eben. Ich hätte selber wissen können, aber ja, da haben wir ja vorhin drüber geredet. Ich habe alles nur durch einen roten Schleier der Wut und Emotionalität betrachtet und war dann natürlich so, ja, ich muss jetzt alles auch sauschwer machen, ich muss mich richtig wegballern mit Training, weil dann wird es mir bestimmt wieder gut gehen.
Ja. Ich meine, und das ist ja schon krass, also wenn wir vorhin ja auch so, wir drehen einen neuen Film, bald in den Kinos, Near You oder wie heißt das so?
Nächste Woche wird ein Film gedreht.
Genau. Und da haben wir auch viel über das Konzept der Anspannung und Entspannung gesprochen. Und gerade in so einem Zirkel, den du ja jetzt fährst, ist die Möglichkeit dazu, ist ja so relevant.
Ja. sollte einem sowas lehren. Also auch so eine Trainingsphase ist wahrscheinlich auch deswegen. Also natürlich wird man auch einfach fit, wenn man so ein Training durchzieht, wie das, was ich jetzt noch so die nächsten paar Wochen machen werde. Aber ich glaube, gerade das lernt man halt. Also damit ihr mal eine Vorstellung habt, ich trainiere so ein bisschen Mass von Pat Davidson, Shoutout, vielleicht kennt es irgendwer, wahrscheinlich nicht. So, das war so ein Trainingsprogramm, das haben wir vor, boah, keine Ahnung, 6, 7 Jahren oder irgendwie so war das irgendwie, haben das einige trainiert. Ich habe es, glaube ich, mit Nils damals auch mal durchtrainiert. Und da machst du 10 Stationen und es sind alles 10 Compound-Bewegungen. Und die machst du für 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause jede Station. Dreimal diesen Zirkel durch. Das heißt, und zwischen den Zirkeln hast du theoretisch nur eine Minute Pause. Das ist nicht so, dass du Zirkel machst, dann kannst du chillen, dann machst du die zweite Runde. Nee, du hast immer 30-30, Zirkel durch, eine Minute Pause und dann geht's wieder von vorne los. Das heißt, es ist ein sehr knackiges Workout, so, weil halt die Bewegungen auch sehr, sehr knackig sind. Ich habe es wirklich so gemacht, wie Pat Davidson das designt hat. Also ich habe tatsächlich das nicht angepasst und nicht abgewandelt, was auch schon crazy ist. Trapper Deadlifts, Langhantel Bankdrücken, Rudern am Kabelzug, Thruster mit Kurzhantel oder Kettlebells, Goblet Squats, Pulldowns, Safety Bar Squats habe ich gemacht, im Programm stehen Back Squats, Push-Ups, Sled Push und hier Dings.
Dann kotzen.
Jetzt kommen noch TRX Rows, also Body Rows und dann kotzen quasi. Und das Ziel ist, dass du immer in 30 Sekunden 15 Reps schaffst. Was halt auch geisterkrank ist, weil du musst halt jede Bewegung musst du halt einfach ballern. Also du kannst nicht Kniebeugen machen so 1, kurz atmen, 2, sondern du musst halt bumm, 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 bumm. Ja, und kluge Quiz hat sich 95 Kilo bei den Safety Bar Squats draufgeladen. Als ob, wirklich, als ob. Da habe ich in der ersten Runde habe ich irgendwie noch, glaube ich, 11 oder 12 Reps geschafft in 30 Sekunden. In der zweiten waren es noch 5. Und in der dritten habe ich mir dann bei der dritten Rap den nächsten Schuss geholt.
Ja, das ist so schlecht.
Also ja, ich habe die Gewichte einfach alle viel zu schwer gemacht. Aber ich habe mir halt davor auch das E-Book von Mass durchgelesen, wo Pat Davidson halt nur so, das ist so ein geiler Text. Also wenn ihr eure Hände an dieses E-Book bekommt, so lest euch das mal durch. Weil es halt nur so Ami, Rocky, weißt du, so jeder Zyklus heißt irgendwie so Look down the barrel oder If he dies und so. Und ich war halt einfach so, ja, okay, let's go. Das hat meine schlechte Belastungssteuerung schon auch ein bisschen beeinflusst, dass ich das E-Book gelesen habe. Ja, also ja, heute mache ich es und ich werde wahrscheinlich halt die Safety Bar Squats mit 50 oder 60 Kilo machen und Bankdrücken auch nicht mit 85, sondern halt mit 60 und die ganzen, ja, also ich werde basically in jeder Station die Intensität nach unten anpassen, weil ich da auf jeden Fall ein bisschen überpaced habe.
Ich kann mich nur erinnern,
fucking,
das hatten wir damals auch schon, der Thilo, der Emanuel, der Raphael und ich haben damals zu Leos Zeiten noch, haben noch, ich weiß nicht mehr, wie das Trainingsprogramm hieß, aber so ein Programm von so einem Football-Coach trainiert, was quasi ja so die Grundlage für das Pat-Davidson-Programm ist. Muss ich den Thilo fragen, der weiß es natürlich. Ich weiß es nicht mehr, aber es war ähnlich, sehr ähnlich. Thilo und Emanuel sind da auch, nein, auch der Raphael, der ist dann auch immer gleich so zum Kotzen gegangen.
Ich habe noch nie gekotzt von Training, by the way.
Ja.
Du?
Nein.
Auch nicht? Mhm. Wir trainieren nicht hart genug, Andi.
Na, ich bin so ein Schisser, ich kann nicht kotzen.
Du kannst nicht kotzen.
Ja, ist ja auch egal, ist kein Badge of Honor für mich, durch Training zu kotzen. Egal.
Übrigens.
Es gibt schönere Themen.
Dieses als Kotzen.
Ja.
Ja. Schon. Diesen Zirkel, genau so zieht man laut Programm 4-mal die Woche durch.
Ja, aber es ist doch lächerlich, ohne Scheiß.
Ja.
Nein.
Was heißt lächerlich? Also, wenn man es nicht dumm macht, so wie ich, und die Intensitäten halbwegs klug wählt,
ja, aber jetzt,
dann mach dich das schon mies fit.
Es ist schon klar, Quiz, aber jetzt, ich bin schon gespannt. Du hast 30 Sekunden Zeit für 15 Reps. Bei einer Bewegung, Und bei dir, ich meine, Pat Davidson ist 1,45 Meter groß, oder? Also sorry, Pat, ja, aber...
Der muss nicht so viel Arbeit verrichten wie ja, ich auf jeden Fall.
Ich meine, der muss einfach halt, der hat nicht so lange Wege. Das heißt, der kann innerhalb von, wenn du eine Rap machst, kann der schon 3 machen.
Ja, stimmt.
Also es ist einfach anders so. Wie willst du 15 Raps
Ich habe nicht größenadaptiert trainiert.
Sei doch ein bisschen klüger.
Ja, bin ich ja jetzt. Ich wurde ja geläutert.
Ja.
Weißt du, kleine bis große Dummheiten bestraft der Eisengott sofort.
Okay, vielleicht jetzt, um nochmal zurückzukommen, dass ihr auch einen Mehrwert von diesem Gespräch
habt. Ach so, ja, stimmt.
Habt.
Hi.
Mit welcher Einstellung gehst du jetzt ans heutige Training ran? Weil du machst ja genau das Gleiche, wo du dir wehgetan hast. Und hast du jetzt Angst davor?
Nö. Also, ich mache ja absichtlich auch genau das Gleiche, wo ich mir wehgetan habe. Also, ich will ja genau das machen. Und das ist übrigens, also, jetzt kommt vielleicht ein bisschen Mehrwert. Das ist ja gerade bei Leuten, die sich halt in irgendeiner Bewegung oder in irgendeinem Workout verletzt haben, ist es ja ultra wichtig, dass man genau das wieder macht und sich selber beweist, so, hey, du kannst das und du musst keine Angst vor XY haben. Mhm. Also das führt jetzt nicht dazu, dass ich Angst davor habe, Safety-Bar-Squats zu machen oder mich halt zu belasten. Aber das ist natürlich so eine Negativspirale, in die fallen viele Leute rein. Und so entstehen dann auch so Glaubenssätze wie, ja, das kann ja nicht gesund sein, dieses Training mit den Gewichten. Also es ist ja so, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie auf die Fußgängerzone gehe und Leuten meine Geschichte erzähle, dann würden halt wahrscheinlich 70% sagen, ja, mach ich selber schuld, das kann ja nicht gesund sein, was du da machst mit den schweren Gewichten und so. Und da habe ich schon auch drüber nachgedacht. Also wenn ich jetzt halt ein anderer Mensch wäre, dann könnte das natürlich, und das passiert ja auch bei Menschen, zu einer lebenslangen Blockade.
Und also bei mehr Menschen als weniger Menschen?
Ja, bei den allermeisten.
Genau.
Kann es zu einer lebenslangen Blockade führen und zu einer lebenslangen Fragilität. Und ich will die halt nach einer Woche wieder ausmerzen. Also zum Beispiel der letzte Hexenschuss davor, gut, den habe ich mir jetzt nicht im Training geholt, sondern da war halt einfach es war keine Wanderung, das kann man nicht sagen. Da war der Spaziergang zu viel für mich, auf jeden Fall. Aber da habe ich mir auch, ja, das war crazy. Aber damals habe ich mir als Ziel gesetzt, in 7 Tagen will ich 200 Kilo heben. So, um quasi so meine Fragilität und meine Angst und so weiter auszumerzen.
Du meinst Post?
Den Hexenschuss, genau.
Und das nochmal in Relation.
Da habe ich mir am zweiten Tag habe ich gesagt, hey, nächsten Heavy Saturday hebe ich 200 vom Boden weg. Mhm. Fucking schmerzfrei. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich glaube, also da sind wir irgendwie wieder, ja, nee, das Graded Exposure ist es nicht so wirklich eigentlich. Das ist ja schon eher
ein paar Stufen übersprungen.
Schocktherapie vielleicht.
ja.
Und also mit einem, weißt du, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kunden im Personal Training hätte, dann würde ich das natürlich irgendwie abgestufter machen wahrscheinlich, aber dann wäre auf jeden Fall mein Ziel, dass der Mensch genau das wieder macht, wo er sich irgendwie wehgetan hat. Mhm. Und natürlich, manchmal sind Verletzungen natürlich auch viel krasser als jetzt hier mein leichter Hexenschuss. So, also es geht natürlich nicht immer so, dass man eine Woche später dann wieder genau das macht, was man, wobei man sich wehgetan hat eine Woche davor. Aber so als Grundprinzip oder grundsätzliche Philosophie kann man das, glaube ich, immer anwenden, auch wenn es eine härtere Verletzung ist oder war.
Und was meinst du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt als Trainer und Trainerinnen rausgehen und die Menschen betreuen, mit denen wir arbeiten, und man versetzt die Menschen proaktiv in die Situation und sie tun sich dann wieder weh, wie geht man dann damit um?
Dann
oder anders.
Musst du einen neuen Job suchen und den Slot mit einem neuen Kunden füllen.
Weil der dann kündigt, meinst du?
Ja, for real. So, das kann schon sein, dass der Kunde dann gone ist.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, man ist ja nicht gefeit davor, dass man sich immer wieder wehtut bei irgendwas und so weiter. Also jetzt, um wirklich nochmal einen Mehrwert zu liefern, wie gehen wir proaktiv als Trainer und Trainerinnen mit solchen Situationen um? Weil das ist ja auch total wichtig.
Also mit der Situation, wenn du es dann dich dahin arbeitest und der Mensch sich nochmal wehtut, so, boah, weiß ich nicht, ob ich eine gute Antwort drauf habe. Ich bin der Meinung, dass wenn wir gut sind in dem, was wir tun, dass es dazu niemals kommen wird und auch nicht kommen darf. Mhm. Weil du hast ja so viel Information irgendwie bekommen durch die initiale Verletzung und dann hoffentlich auch durch den graduellen Prozess, den du danach startest, dass es halt nicht dazu kommt. Mhm. Also da würde ich dann das Skillset des Trainers in Frage stellen, wenn das passiert. Mhm. So, also da sollte man dann als Trainer auf jeden Fall daraus lernen und natürlich dem Kunden in dem Prozess auch so viel Vertrauen und Wissen und Erfahrung quasi ancoachen, dass es halt nicht dazu kommt. Also
du hast Wissen gesagt und Selbstverantwortung, würde ich sagen, dass quasi halt Sachen einzuordnen sind. Das ist ja das Wichtige. Weißt du, jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich diese Person jetzt nicht unbedingt proaktiv im Training wehtut, weil das ist wahrscheinlich zu extrem, ja, das ist ganz klar, sondern vielleicht im Prozess, vielleicht zu Hause oder sonst sowas, darauf wollte ich eher hinaus. Weil das, was du gerade beschreibst, ist irgendwie vollkommen klar. Also da sollten wir so gut sein, dass wir eine Situation irgendwie aus-Xen können, dass sie quasi halt proaktiv in dem Prozess nicht mehr stattfindet. Weil das ist ja quasi unser Job, also Intensität zu steuern und so weiter und so fort, alles, was dazugehört.
Also quasi wie gehe ich als Coach um, wenn es einen Flare-Up gibt, einen Rückfall gibt?
Welcher Art auch immer.
In einem Reha-Prozess.
Genau. Ja, nicht unbedingt Reha-Prozess, sondern einfach auch im Trainingsprozess. Also ich meine, nur um ein bisschen Kontext zu schaffen. Ja,
es ist immer schwierig für mich oder auch für uns. Also weißt du, dann Training, Reha, weil das ist halt wirklich irgendwie das Gleiche und wir machen irgendwie automatisch immer beides gleichzeitig, jetzt so im Personal Training, weil halt die meisten Leute irgendwelche Sachen haben, die man halt irgendwie managen muss oder an denen man halt arbeitet. Vielleicht ist es auch nur so nebenbei, dass man daran arbeitet im Trainingsprozess. Aber ja, das nervt mich auch immer. Also so.
Ja klar, nervt sich, aber das ist ja auch vollkommen klar. Aber jetzt nochmal, um Kontext zu geben, wir sind ja meistens in der Situation, dass wir mit Menschen über Jahre hinweg arbeiten. Und über Jahre hinweg ergeben sich eben solche Dinge wie ein Hexenschuss. Und vielleicht kommt halt ein Hexenschuss jetzt als Phänomen, ich sage jetzt einfach mal was, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre, jedes Jahr vielleicht und so weiter. So, und dann den Kontext zu geben und die Situation einordnenbar zu machen durch Wissen, ja, und durch Selbstverantwortung, das ist doch unser Job, oder? Also die Leute nicht so in diese Bahn lenken, so, ja, okay, du hast jetzt wieder mit zu schweren Gewichten trainiert, also dieses Bullshit-Narrativ, sondern, naja, warum
gehst erstmal zum Physio und dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder.
Genau, so, Blödsinn. Nein, eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, dieses Phänomen, das, was da passiert ist, einordnen zu können.
Ja. Ja, das ist halt so dieser Mix, gell? Das ist dieser Mix aus Wissen, Erfahrung, Selbstwirksamkeit.
Vertrauen halt.
Und Vertrauen. Das schaffen. Und das kann man schaffen an allen, also man kann an verschiedenen Punkten und man muss an verschiedenen Punkten ansetzen. Erfahrung muss man machen und sammeln. Das heißt, das bedeutet, du musst den richtigen Einstiegspunkt finden und einfach wieder anfangen zu trainieren mit dem Menschen. Und das da halt eine sinnvolle Belastungssteuerung natürlich anwenden. Ich würde auf jeden Fall von meiner Erfahrung und meinen Erfahrungen erzählen. Mhm. So, hey, ich hatte das schon ein paar Mal. Mhm. Mach dir nicht so viel Sorgen. So, das ist, ich weiß, wie es ist. Das ist super ätzend. Also auch das ist natürlich irgendwie wichtig, dass so jemand verstanden wird und sich gehört fühlt und gesehen fühlt mit seinem Problem. Dass wir halt nicht einfach nur sagen so, ah ja, das geht schon wieder, passt schon. Sondern halt, hey, bin there, ich weiß, wie scheiße das ist, aber vertrau mir, es geht wieder weg.
Und das, da behalte deinen Gedanken.
Trust me, Bro.
Ganz genau, trust me, Bro. Das ist ja das allererste, also wirklich, das ist der SOS-Erstkontakt. Und wie viel Gespräche dieser Art habe ich tatsächlich geführt mit Kunden und Kundinnen von mir in der Vergangenheit, in den letzten 25 Jahren und so weiter. Wenn Leute mich anrufen und sagen, scheiße, ich habe dies und jenes und so weiter, war schon beim MRT, Radiologe sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall, okay, jetzt kann ich mich notschlachten. So, das Narrativ haben dann die Leute ja.
Ja.
Und da ist das genau, was du gesagt hast, das Wichtigste überhaupt.
Wir versuchen nicht abzudriften in Ärztebashing.
Ja, schwierig.
Aber ja, was ich zum. Ich hatte so ein krasses Erlebnis vor ein paar Monaten. Mein Dad hatte auch einen Hexenschuss. Und mein Dad ist jetzt nicht ultrasportlich und also der kommt regelmäßig hier zu mir ins Personal Training zusammen mit meiner Mom und ich sorge dafür, dass die fit bleiben und so. Aber drumherum macht der jetzt nicht super viel. Aber trotzdem. War der so, der war angepisst, aber der hat gesagt, ja, Mai geht auch wieder weg. Da war ich ganz schön beeindruckt, weil ich so, hey, Alter, woher hast du diese, also er ist ein krasser Stoiker, so, das passt, aber trotzdem so, woher hast du dieses Vertrauen in deinen Körper? Da war ich ganz stolz auf meinen Papa, also, weil ich mir dachte so, ja, da muss ich die Leier jetzt gar nicht abfahren, so von wegen, hey, geht wieder weg, sondern das wusste der irgendwie auch. Aber gut, wahrscheinlich auch, weil er halt davor schon ein paar hatte und halt die Erfahrung schon gemacht hat. Und dementsprechend ist es natürlich, wenn du jemanden hast, der diese Erfahrung selber schon gemacht hat, dann nicht nur von deiner eigenen Erfahrung berichten, sondern halt den Menschen auch daran erinnern, an seine eigenen. Hey, weißt du noch, damals, als du Blabla hattest, ist auch wieder weggegangen, oder? Also, let's go und so weiter.
Also sind wir wieder bei im Erstkontakt an der wichtigen, proaktiv salutogenetischen Kommunikation.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, also gerade wenn man jetzt langfristig mit Leuten arbeitet und man hat mal denen dabei geholfen, irgendein Problem loszuwerden, dann ist das ja so ein guter Ankerpunkt, zu dem man immer wieder zurückkehren kann. So, weißt du noch damals, als dir dein Knie wehgetan hat und wir haben dann irgendwie so 3-4 Wochen da spezifisch dran gearbeitet, wie geht's deinem Knie heute? Ja, seitdem hatte ich dann nie wieder Probleme. Also, so machen wir das jetzt auch mit deinem, keine Ahnung, mit deinem Hexenschuss oder was auch immer der Mensch halt hat.
Ja, das ist schon krass. Gut, aber jetzt trifft man schon wieder natürlich genau in dieses Narrativ und diese Geschichte, die wir auch schon oft erzählen und auch erzählen müssen. Da fallen mir so viele Beispiele ein, Shoutout Dr. Sebi und so weiter, der initial zu mir gekommen ist, weil er auf einem Geburtstag eingeladen war und die Geburtstag hatte, krasse Muskeln hatte und er gesagt, das will ich auch. Und dann kam er halt, war aber gerade irgendwie L4, L5 operiert. Ich meine, du kennst ja. Du
hast ja, der kam ja auch aus einer Phase, der konnte ja nur durch die Wohnung kriechen. Also das war
genau
schon arg.
Das war schon arg und ich meine, du weißt ja auch, was das für ein Typ ist, also auch für ein Barrel und einfach halt ein starker Mensch. Und ich habe...
Inzwischen, ja.
Inzwischen, genau. Ich habe nach kürzester Zeit, habe ich mit ihm eine Wette abgeschlossen, dass er halt damals, und der war so fragil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die Geschichte haben wir auch schon ein paar Mal erzählt bestimmt, dass er einfach 100 Kilo vom Boden weg hebt und zwar halt Langhantel-Deadlifts, also halt... technisch auf alle Fälle anspruchsvoller als damals Hexbar. Eine Hexbar gab es zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht, by the way.
Gab es noch nicht.
War noch nicht erfunden. Und er hat natürlich gesagt, niemals im Leben und sowas kann ich nie mehr und so. So ein Narrativ hat er gefahren. Dann konnte das natürlich sofort. Also es ist ja, was hebt der oder hat in seinen Hochzeiten auch gehoben und so.
Ja, der ist gerade auf dem Weg zu 200 Kilo
Trapper Deadlift. Ja, schau, also sowas halt. Und ich meine, das ist eine Geschichte von vielen, die wir da irgendwie anführen könnten. Und das ist einfach Selbstwirksamkeit. Und einfach, wie immer, Graded Exposure, Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung par excellence. Besser geht's gar nicht.
Ich meine, der Mensch, der die Geschichte am allerliebsten erzählt, ist natürlich er auch seitdem.
Absolut. Klar. Bei jedem Abendessen im Kontakt mit allen Menschen, die wir so treffen und so weiter.
Ja, super geil.
Finde ich auch.
Als er sich dann beim Skifahren verletzt hat, hat er sich ja auch dazu entschieden, dass er sich halt nicht operieren lässt, obwohl natürlich die Ärzte gesagt haben, ja, das müssen wir operieren, beide Knie und so. Also beide Knie simultan verletzt beim Skifahren. Und dann hat er sich aber darauf eingelassen, quasi so nach dem Motto, ja, wir probieren es jetzt mal mit Training und halt auch Physio. Also der ist dann auch zu Franzi in die Praxis gegangen, Shoutout, und hat halt mit mir trainiert. Und der hätte niemals sich darauf eingelassen, wenn er nicht damals mit dir diese Erfahrung gemacht hätte. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es so,
Erfahrung. Dass,
wenn man so ein Ankererlebnis hat, dann kann man davon zehrt man halt ein ganzes Leben. Und vielleicht ist es auch unser Job, Leute ab und zu mal dran zu erinnern, dass sie selber diese Erfahrung gemacht haben.
Ja.
So, und dann ist Buy-in da und in jedem Trainings- und Reha-Prozess ist halt Buy-in einfach, ja, unfassbar wertvoll. Also halt eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess am Ende des Tages. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen mehr wert, dass man sich da öfter als Trainer, als Therapeut Gedanken drüber macht, wie erzeuge ich Buy-in, was für Tools habe ich, um den zu schaffen. Und dass man sich erstmal darum Gedanken macht, bevor man sich Gedanken über das perfekte Reha-Protokoll macht und die richtige Übungsauswahl und so weiter und so weiter. So, das sind halt alles Dinge, die können erst ihre volle Kraft entfalten. Wenn das Mindset stimmt.
It
It's a mindset.
Ja, absolut. Und das ist aber, das ist, geht natürlich immer so simultan, oder? Das geht einfach damit einher, dass du das Mindset und den Appell an Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit koppelst mit einer körperlichen Erfahrung. Und wenn du das schaffst, ja, dann schaffst du Buy-in.
Und das predigen wir auch immer wieder. Man kann diese Sachen Leuten nicht einfach nur erklären, sondern man muss dafür sorgen, dass Leute das halt erfahren. Und man muss das Physische und das Psychische halt koppeln in dem Prozess. So, das muss klar sein. Also so, letztens habe ich in irgendeinem Podcast, ich glaube mit Marcel, als der hier war, darüber geredet, dass halt alleine Education halt nichts bringt.
Ja.
Im Kontext, keine Ahnung, schmerzenlos werden und so weiter. So, das, und das ist auch klar, dass es so ist. So. Kann nicht funktionieren. Ich hab noch einen potenziellen Mehrwertpunkt.
Für was?
Für dieses Dings,
worüber wir gerade
reden. Mhm. Mhm. Für diese Podcast-Folge. Mhm. Weil, also die erste Notiz haben wir schon übersprungen. Regression zur Mitte, haben wir drüber geredet. Ich habe noch zwei Punkte.
Vielleicht musst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, was du, dass du es auf den Punkt bringst nochmal, was du damit meinst, Regression zur Mitte.
Naja, ich glaube, Regression zur Mitte ist so ein bisschen das schmutzige Geheimnis der Reha-Branche, mhm, weil wir immer tolle Pläne machen und Hypothesen aufstellen und nach Ursachen suchen und dann machen wir Sachen und dann werden Dinge besser.
Ibuprofen hasst diesen Trick, oder wie?
Genau. Und am Ende können wir aber nicht immer mit Sicherheit sagen, dass eben die Intervention, die wir gewählt haben, wirklich das ist, was dazu geführt hat, dass irgendwas besser geworden ist. Mhm. Weil es halt dieses natürliche Phänomen der Regression zur Mitte gibt, dass quasi unser System so, man könnte auch von Regression, ja, Regression ist auch so negativ. Rückkehr zur Homöostase oder so könnte man vielleicht auch sagen. Also, dass halt unser System einfach darum bemüht ist, sich wieder einzupendeln im Normalzustand und dass es durch eben Selbstorganisation am Ende sowieso passiert und es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig ist, was genau für Interventionen wir dann wählen. Aber, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, man darf dieses Konzept nicht missbrauchen und sagen, ja, ist eh egal, was wir machen. Hauptsache, wir machen irgendwas, weil das ist auch so eine Strömung, die mir immer wieder begegnet, weil das ja so ein science-based Konstrukt ist, so Regression zur Mitte. Und man kann das immer als Totschlagargument dafür verwenden, dass es zum Beispiel gar keinen Sinn macht, ursachenorientiert an Problemen zu arbeiten und so. Und das dürfen wir nicht machen. Also wir dürfen dieses Konzept nicht als Totschlagargument missbrauchen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem sollten wir es auf dem Schirm haben, dass es halt normal ist, dass Dinge über Zeit besser werden. So, auch ohne, dass wir spezifische Interventionen machen. Aber eben, zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Trotzdem ist es so, dass eine gute Reha spezifische Interventionen beinhaltet, die gewisse Probleme lösen.
Wow. Ja, muss ich wieder an mich halten und so weiter. Das ist echt, dass man da überhaupt, also
war das ja, gut zusammengefasst?
Ja, es war sehr gut zusammengefasst.
Oh, danke.
Ja, okay, weiter.
Ja, muss man eigentlich, also sollte man gar nicht groß drüber reden. Nein. Müssen, aber ich glaube, da muss man immer wieder darauf hinweisen, eben weil ich, ja, weil es halt so gewisse Fehlinterpretationen, Fehlanwendungen von diesem Konzept gibt, gerade in der Physio-Bubble. Und das sehe ich immer wieder.
Ja, es ist so schade. Physio- und Trainingsbubble natürlich.
Ja.
Dass das überhaupt so, es ist ja ein Thing. Ganz kurz nur, weil es ist ja, wenn wir sprechen ja da so viel drüber auch und so weiter. Rein. Und du ja noch viel mehr als ich, logischerweise. Ich
versuch's mir abzugewöhnen.
Ja, ja, weil es so, es ist so dumm.
Und es macht müde.
Es ist so dumm, Leute. Wenn Leute da draußen in der echten Welt wirklich mit Menschen arbeiten und so ein Narrativ fahren und ich würde als Patient oder als Patientin da hinkommen und mir sowas anhören, so quasi, ich gehe zu einem Experten und der Experte sagt mir, ist eigentlich scheißegal, was du machst. Naja, warum gehe ich denn überhaupt zu diesem Experten hin? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist so dumm. Und wenn ich wirklich, also, und das ist ja genau mein Punkt immer. Ich bezweifle, dass Menschen in der echten Welt mit echten Menschen so ein Narrativ fahren. Das macht keiner. Das macht keiner.
Ich glaube, es gibt Leute, die machen das schon, aber ich glaube
auch. Die haben aber keine, ganz ehrlich, die haben aber keine Patienten, weil da kein Mensch hingeht. Was machen die denn dann mit denen?
Ja, das ist ja das Problem, in Anführungszeichen. Patienten kriegst du ja. Also wenn du in dem System arbeitest, dann kommen ja einfach Leute zu dir. Aber du wirst...
Moment. Und dann kommen Menschen zu dir, ja, und du fährst dieses Narrativ. Und was machst du dann mit diesen Menschen?
Ja, das ist immer die große Frage, gell?
Nein, aber was...
Was machst du dann
mit den Leuten? Du wirst ja irgendwas mit diesen Menschen machen, oder?
Ja, genau. Also eben die Frage, so, was machst du dann mit den Menschen? Und dann ist halt so ein... Das ist dann halt oft so ein, glaube ich, ein sehr generelles... Ah ja, wir... Du musst einfach nur irgendwie stärker werden und dich bewegen mäßig. Halt so dieses unspezifische, generalisierte, was aber, also das ist wieder so die Frage, ob das in der echten Welt wirklich ein Ding ist, beziehungsweise zu welchem Ausmaß. Weil ich habe schon Geschichten gehört von Therapeuten, die tatsächlich dann auch so agieren in der Therapie, aber ich glaube, das sind halt so, ich glaube nicht, dass das oft vorkommt. Also du sagst so, das kann es ja gar nicht geben so. Ich sage, das gibt's schon, aber ich glaube nicht, dass es oft passiert.
Aber jetzt warte mal. Pass auf. Du schickst irgendeine Information ins System. Ja? Und irgendeine Information, das Wort mit Absicht jetzt irgendwie unterstrichen, ist trotzdem eine neue und andere Information als die Information, die das System vorher gehabt hat. Also ist sie schon spezifisch.
Also, ich würde unter spezifisch was anderes, aber das ist wieder das Totschlagargument. So, das ist ja wieder so ein bisschen so, ja, ist ja egal, was wir machen, Hauptsache wir machen was. Und es ist ja, auch das ist ja nicht falsch, so, das ist ja die Baseline, so, ja, natürlich ist etwas machen besser als nichts machen, aber dann ist halt die zweite Frage, die sofort danach kommen muss, ist, ja, was machen wir denn, warum, was ist deine Begründung dafür, bla bla bla.
Das ist für mich alles, ich will nur herausstellen, alles, was du sagst, ist vollkommen klar für mich. Das muss ich nicht nochmal erklären müssen, hier so. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ja der Erste, der sagt so, es muss spezifisch sein, beziehungsweise es muss einfach eine Intention verfolgen, logischerweise. Aber es erschließt sich mir nicht dieses Narrativ und die Haltung, die damit einhergeht. Also ich sehe diese Menschen, die dieses Narrativ vertreten, ja auch mit einem gewissen Habitus. Das heißt, die haben eine gewisse Körperhaltung, die haben einen gewissen Gesichtsausdruck und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Die präsentieren sich anderen Menschen mit einer gewissen Intention. Und die ist einfach, wenn ich einen Comic zeichnen würde, halt einfach eine total gelangweilte, Hände in den Hosentaschen, körperlich abgewandt und so weiter, weil man kein Engagement hat mit den Personen, weil man keinen Rapport irgendwie aufbaut, also keine Vertrauensbasis, so eine Egalheit dem Menschen gegenüber. So zusammengefasst. Und das drückt quasi aus, was diese Menschen mit diesem Narrativ weiteren Menschen zuteilhaben lassen wollen. Und ich meine, das ist doch hanebüchen. Das kann doch nicht sein. Wenn ich in einem Heilberuf bin oder einfach mich verschrieben habe, einen Menschen zu begleiten auf dem Weg der Entwicklung und so weiter, und dann erfahre ich so ein Narrativ, da bin ich falsch in dem Beruf.
Ja, Shoutout Basti Keindl, mit dem habe ich auch öfter darüber geredet, der sagt halt, ja, sehr okay, aber dann werd halt Bäcker.
Ja, danke Basti, genau das, dann werd halt Bäcker.
Oder keine Ahnung, Berater oder so.
Oh, das ist unglaublich, Wahnsinn. Okay, sorry, ich wollte jetzt nicht da rausranten, aber
Wir brauchen ja, also wenigstens einen Rant brauchen wir ja
pro Folge. Aber mich nervt es einfach so, das kann doch nicht sein, dass das einfach, das ist ein Vitalitätsverlust, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Leute, das ist einfach doof.
Aber es ist auch irgendwie klar, dass es ein Narrativ ist, was auf offene Ohren stößt, weil es macht Dinge natürlich leicht. Es macht es dir sehr einfach, wenn du quasi dann diese Philosophie verfolgst, weil dann musst du dir keine Gedanken machen über mögliche Ursachen, mögliche eben effektive, spezifische Interventionen, die den Menschen dabei helfen in dem Prozess. Und natürlich ist es so, dass jeder Profi im Reha-Game nur drüber lachen kann, über diese Einstellung oder diese Philosophie, darf man es gar nicht nennen,
und
logischen nochmal. Denkfehler.
Weißt du was? Für mich ist das Schlimmste daran, und das ist natürlich von mir sehr anmaßend, und ich weiß, ich bin wie ich bin, das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin mit einem gewissen Habitus und mit einer gewissen Einstellung vorgeht. Und die Kopplung an die eigene Intention mit dem Narrativ des evidenzbasierten Arbeitens, das ist für mich das Problem und das sehe ich leider viel zu oft. Weil es ist per se ja nichts gegen evidenzbasiertes Arbeiten vorzugehen oder wie vorzubringen, das meine ich. Es ist ja vollkommen klar, Leute, versteht mich nicht falsch. Nur das Narrativ, was oft einfach in der Haltung und in der Motivation dieser Menschen, mit Absicht dieser Menschen, gekoppelt ist, das ist das Problem.
Hm. Ja, Fakten.
Ja.
Aber es ist halt eben, es ist ein easy way out, so ein bisschen, sich in der Tiefe mit Themen und auch mit den Menschen beschäftigen zu müssen. So.
Genau, und das ist und genau diese Summe mit Themen und vor allem mit Menschen. Also so, aber hey, dann werd halt Bäcker. So, das vergesse ich jetzt nicht mehr. Weil da entwickelst ja, du ja auch was.
Ist bei mir hängen geblieben.
Eine gute Hefe und einen guten, also dementsprechend einen guten Teig und der geht dann hoffentlich. So, aber mehr, da ist der Teig für sich selber verantwortlich.
Ja.
Sorry, ich habe dich voll weggebracht von deinen Punkten oder so.
Ja, Mehrwert. Dings, warte. Ich muss in mein Skript schauen. Riskante Übungen. Das ist mir so in den Kopf gekommen, weil wir haben ja vor kurzem diese Folge über spinale Flexion unter Last gemacht und so weiter. Und ich habe mir so gedacht, es gibt ja so viel Content auch im Internet drin zu eben, ist diese Übung jetzt gut oder schlecht? Und das ist auch eine Diskussion, die ist so, die müssen wir irgendwann mal beenden, weil es einfach, weil es eine dumme Diskussion ist. Also so die Frage, ist es jetzt gut oder ist eben Flexion unter Last, ist ein Jefferson Curl jetzt gut oder schlecht? Ist es eine riskante Übung oder keine riskante Übung? Und da muss ich drüber nachdenken jetzt, weil mir das passiert ist. Ich glaube, niemand im Eisengame würde sagen, ja, Safety Bar Squats ist eine gefährliche Übung. Niemand würde das sagen, weil es eine sozial akzeptierte Bewegung ist, die man im Gym macht.
Sozial akzeptiert.
So, weißt du? Mhm. Aber ich habe mir ja wehgetan. Also es ist ja doch eine gefährliche Übung, oder? Mhm. Also muss ich ja morgen ein Reel machen und sagen, macht keine Safety Bar Squats, weil bei denen kann man sich wehtun. So, das würde niemand würde das machen. Niemand würde das machen. Aber das machen wir, wenn wir Diskussionen drüber führen, welche Übungen irgendwie riskant sind oder welche weniger riskant sind. Es gibt keine einzige riskante Übung. Es gibt nur, also keine pauschal riskanten Übungen. Mhm. Es gibt riskante Übungen für den jeweiligen Kontext, für den jeweiligen Menschen in dem jeweiligen Moment. Weil für mich war in diesem Moment diese Übung riskant, weil ich krass ermüdet war, die Intensität viel zu hoch war. So, und dann habe ich mir halt wehgetan. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also es war absolut vermeidbar. Noch ein Punkt übrigens, so Verletzungsprophylaxe. Ja, Verletzungsprophylaxe ist keine dummen Sachen machen und keine Dinge machen, die die eigene Kapazität und Kompetenz übersteigen.
Oh, das ist auch so ein wichtiger Satz.
Ja, yeah, and that's it. That's it. Fertig. Damit ist die Diskussion beendet.
Ja.
Und ich denke mir auch so, letztes wieder so ein Video gesehen, so diese drei Übungen würde ich nicht machen. Und da wurde so behind the neck Pulldown. Upright Row und noch irgendwas halt gesagt. So. Die Übungen nicht machen, weil die sind riskant. Und es gibt einen Unterschied zwischen Übungen sind anspruchsvoll, zum Beispiel ein Behind-the-Neck-Pulldown. Dafür brauchst du gewisse Bewegungsoptionen. Wenn du nicht genug Außenrotationen in der Schulter hast, dann brauchst du die nicht machen. Aber das Problem ist doch nicht die Übung, sondern die Kapazität des Menschen. Und wenn er diese Kapazität hat, dann kannst du auch diese Übung machen. Und das ist ein Prinzip, das kannst du auf jede einzelne Bewegung im Gym anwenden. Und auch so dieses Denken in, also weißt du, so diese drei Übungen, so als würde es so einen Übungskatalog geben von 100 Übungen, die man im Gym machen kann, gibt es ja für die meisten eben die sozial akzeptierten Bewegungen, die man macht. Und aus denen suche ich mir jetzt irgendwie die riskanten oder so raus. Leute, es geht immer nur darum, bist du vorbereitet auf eine Belastung? Wenn ja, dann ist sie nicht gefährlich, inhärent, oder nein, und dann ist es riskant, das zu machen. Und das ist am Ende einfach nur Logik. Und damit ist diese Diskussion, das ist der zweite Rant, merke ich gerade, ich rede mich in Rage, damit ist diese Diskussion für immer beendet. Und dann könnten wir auch endlich aufhören, irgendwie ja, die weiterzuführen im Internet. Und noch mal drüber zu reden, was jetzt mit einem Jefferson Curl ist. Oder noch mal drüber reden, was jetzt mit Heben mit rundem Rücken ist. Und ist das wirklich gefährlich und so. Das ist so ermüdend. Da dreht man sich so krass im Kreis. Und woran liegt's? Runtergebrochen? dass wir in Methoden denken.
Quies macht Zeichen von oben nach unten, von vorne nach hinten und bricht einen Stock.
Genau. Dass wir in Methoden denken und nicht in Prinzipien. Mhm. Weil Methoden ist, ah, okay, es gibt also diese Übungen. Und nächster Gedanke, beziehungsweise ich muss den erstmal wenden, das ist Methodendenken, es gibt die und die Übungen. Und jetzt orientiere ich mich daran. Prinzipiendenken ist, naja, Menschen funktionieren halt nach gewissen physiologischen Prinzipien. So, es gibt sowas wie Belastungskapazität, Bewegungskompetenz, Bewegungsoptionen. Ich kann die haben, ich kann die nicht haben. Es gibt sowas wie Belastungsmanagement. So, das, was ich nicht gut gemacht habe zum Beispiel. So, das sind Prinzipien. Wenn ich die verstanden habe, so dann brauche ich mir diese Gedanken über irgendwelche Methoden gar nicht mehr machen. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mich jetzt umschaue, bei uns im Gym, wenn wir Teamtraining haben, was da alles trainiert wird, und du bist das beste Beispiel. So, ich muss nur gucken, was der Andi macht. Und der Andi macht höchstwahrscheinlich gerade eine Übung, die ich so noch nie davor gesehen habe. Weil du dich halt einfach gegen Widerstand bewegst. Und das kann dann so aussehen oder so aussehen. Du kannst irgendeinen, keine Ahnung, Schneidersitz Pulldown über dich drüber machen oder whatever. Und das ist auch so eine Sache, weißt du, dieses sozial akzeptierte Bewegungen irgendwie versus, Leute, man kann alles machen. Man kann jede Bewegung unter Last gegen Widerstand machen. Und die Frage ist wieder nur, ist es gut oder schlecht für dich? Dude, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, ob du die Kapazität dir aufgebaut hast, ob du die Kompetenz hast, diese Bewegung zu machen. Und wenn du das hast, dann kannst du alles, jede nur erdenkliche Bewegung trainieren und progressiv trainieren und dann dementsprechend auch schwer trainieren. Also schwer relativ trainieren, aber auch irgendwann halt absolut gesehen schwer trainieren. Und das ist so simpel. Aber da hängen so viele Leute in der Branche fest, in diesen Gedanken. Aber ja, so vielleicht hat mein Rant jetzt dazu geführt, dass ihr euch diese Gedanken einfach nie wieder macht, ob die Übung jetzt riskant oder nicht riskant oder gut oder schlecht ist. Weil das ist die falsche Frage. Das ist eine dumme, dumme Frage. Wenn wir diese Frage stellen, so dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Dann müssen wir unser Verständnis erweitern, weil es einfach keine kluge Frage ist.
Vielleicht muss man aber trotzdem auch den Leuten zugutehalten, ist der falsche Ausdruck, aber einräumen vielleicht. So wieder nach dem Motto, du kannst nur sehen, was du weißt. Dass sie es halt, da sind sie halt vielleicht noch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Das Verständnis Klar. Ist einfach noch nicht da, dementsprechend.
Aber ich reg mich halt trotzdem regelmäßig drüber auf, ja dass auch, wir da, also wir.
Ja, ist ja auch zu Recht, wir als Branche.
Die Branche.
Also wir als Bubble in als dieser Bubble. Branche.
Genau, dass wir da noch nicht sind. Und natürlich ist es ja auch klar, so, es kommen immer wieder, also weißt du, Leute checken das und dann geil und dann kommen neue Leute rein und die haben so gelernt und so wurden so ausgebildet, wie sie ausgebildet wurden. Auch die müssen das erstmal wieder lernen und so. Deswegen ist mir das schon bewusst, dass man halt gerade solche Themen immer wieder wiederholen muss und so. Das ist schon wichtig. Das ist ja, ich meine, deswegen regen wir uns ja hier auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren immer wieder über die gleichen Themen auf. So.
Ja, es ist auch.
Natürlich ist es nicht so, dass irgendwann einfach ein neuer Standard erreicht ist und dann kann man von dem aus irgendwie die nächste Stufe gehen. Also so branchenweit. Fürs Individuum ist es natürlich hoffentlich genau so, dass halt ein neuer Wissensstand erreicht ist und auf dem baut man dann auf und wird einfach immer besser und versteht immer mehr. In der persönlichen Weiterentwicklung. Aber deswegen habe ich gerade auch so gerantet, weil hier hören ja Individuen zu. Und gerade die, die jetzt zuhören, so die können das dann vielleicht ein für alle Mal für sich persönlich abschließen, so ein Thema, und anfangen, bessere Fragen zu stellen und sich eben sinnvoll weiterzuentwickeln in dem Feld. Weil deswegen machen wir ja das, was wir machen. Hier, Toni Bimseisens Zweitlieblings-Analogie, die Delta-Analogie, hey, was ist unsere Aufgabe hier? Naja, das Delta von 0 nach 1 abkürzen für Menschen, damit sie halt gewisse Denkfehler, die wir definitiv gemacht haben in unserer Entwicklung, halt selber nicht mehr machen müssen. Ja. Oder vielleicht nicht so lang brauchen wie wir, um gewisse Dinge wieder zu verlernen, die man gelernt hat und so weiter. Damit man einfach schneller vorankommt. Okay, jetzt ist mein Rant, glaube ich, vorbei. Aber weißt du, was ich meine, so mit diesem Ding, so
absolut,
mit diesem, wenn ich mich im Gym umgucke, so wie variabel da trainiert wird und wie sehr dieses Konzept von Übungen inzwischen einfach eigentlich keine Rolle mehr spielt im Training von jedem Einzelnen, weil jeder Einzelne halt einfach irgendwie so weiß, okay, ja, ich will die Bewegung hier will ich gerade trainieren und will da stärker werden und so weiter. Und das ist simpel erklärt, aber es ist ein Riesenunterschied für die Praxis. Mhm. So, wenn man diesen Switch im Mindset hat und eben nicht mehr, das ist ja auch deine Leier, nicht mehr in Übungen denkt, sondern tatsächlich einfach in Bewegungen und das dann auch noch mit einem Prinzipiendenken ausmalt.
Das wäre schon sehr wünschenswert, dass wir alle irgendwann mal dahin kommen. Dass man, genau was du gerade gesagt hast, dass man irgendwann mal nicht mehr in halt erfundenen Krafttrainingsübungen denkt, sondern halt wirklich sich Gedanken über Bewegung machen kann. Und wirklich Bewegung dann zum, also als Mittel zum Zweck und nicht als Selbstzweck sieht. Aber wenn man eine Übung, wie jetzt zum Beispiel ein Deadlift oder ein Backsquat oder auch Bankdrücken, was auch immer, also vollkommen irrelevant was, das darf man durchaus auch als Selbstzweck sehen.
Klar.
Und ich meine, das ist das Wichtige, dass man einfach beides parallel bestehen lassen kann, wenn man ein Experte oder eine Expertin ist, dass das einfach dann kein Thema mehr ist. Weil ich meine, wir sehen ja schon auch so, das Pendel schwingt in alle Richtungen, wie immer. Und dann kommt wieder die...
Ich dachte, ein Pendel schwingt nur von links nach rechts.
Das meine ich von links nach rechts. Also ich sehe das nur binär, also links, rechts. Das meinte ich mit allen Richtungen. Also halt, es schlägt nicht nur in eine Richtung. Und das ist dann genau das, was du gesagt hast, so die, dass sich wieder ein Norden in die Mitte, kann aber auch nur geschehen, wenn man Extrempunkte mal erreicht hat, weil man ja eben quasi, als hättest du so eine Glocke, die, wo das Metall noch nicht erkaltet ist. Und das Pendel in dieser Glocke schwingt und beult quasi das Metall immer mehr nach außen. Und so wird deine Glocke immer breiter. Und immer voluminöser. Das heißt, das Wissen, was sich und die Energie, die sich anhäufen kann unter dieser Glocke, kann nur dann eben sich vergrößern und anhäufen, wenn du das Glockenmetall schmiedest, solange es noch heiß ist.
Habt ihr alle verstanden, oder? Ihr habt alle ein inneres Bild vor Augen von der Glocke.
Und jetzt kommt der Einstieg wieder. Wir kriegen ja total viel eben, du hast vorhin davon gesprochen, dass Leute steigen irgendwie ein, kommen dann auf Leute wie uns zum Beispiel oder halt auf Gleichgesinnte in dieser kleinen Bubble in unserer Branche und sehen halt, da gibt es noch eine andere Wahrheit von Fitness und eine andere Geschichte, die da erzählt wird und so. Und verfolgen dann extrem und auch wieder so radikal dann dieses neue Narrativ, was irgendwie normal ist, weil du findest halt eine neue Wahrheit und denkst, das ist jetzt die neue und einzige Wahrheit.
Meinst du, wie du als bilaterale Bewegungen einfach verboten waren?
Bilaterale Bewegungen waren verboten. Die durfte man definitiv nicht machen. Du wurdest geächtet und an den Pranger gestellt. Und dann kommst du halt irgendwann mal wieder zurück und sagst halt, man kann alles machen. Man braucht eine Intention für alles und dann ist auch alles eben Mittel zum Zweck oder Selbstzweck, darf beides existieren.
Ja.
Ja, vielleicht muss ich mir vielleicht auch mal einen schönen Satz einfallen lassen.
Und auf ein T-Shirt drucken. Ich kann zum Beispiel einen leckeren, kalten Isoclear-Eiweißshake als Mittel zum Zweck trinken, weil ich muss einfach nur auf meine Protonen kommen und deswegen trinke ich den einmal am Tag. Ich kann ihn aber auch als Selbstzweck konsumieren, weil mir
so schön süß schmeckt.
Mango-Peach-Eistee-Isoclear einfach gut schmeckt. Mhm. Leute, ich trinke einfach gerne süßes Zeugs. Was soll ich sagen? Beides ist erlaubt. Und am Ende, der Sweet Spot ist, wenn beides zusammenkommt.
Mhm.
Weißt du?
Nicht, dass ESN jetzt quasi halt diese...
Und dafür sorgt Cloud, ESN. Ja, hier, meldet euch, wenn ihr da eine Marketingkampagne drumherum machen wollt. Code MTMT, ihr spart immer maximal. Es ist, die Sonne ist draußen, der Frühling geht los, es wird warm, es ist Isoclear-Zeit, Leute.
Ja, das stimmt.
Und ich sag euch, Mango Peach Eistee ist nach wie vor meine, auf die Eins. Unter den Isoclears.
Ich finde ja
auf die Eins,
Pink Grapefruit finde ich noch besser.
Ja, das müssen wir müssen auch mal die Vorräte jetzt auffüllen. Mhm.
Und ich sage euch auch
Designer was. Designerway-Zeit ist vorbei.
Das, was du gesagt hast gerade, so Mango Peach oder und oder Pink Grapefruit und das in den Kefir, nicht zu viel Kefir, aber das ist halt, ich meine, ihr kennt mich ja, ich brauche immer sowas dickes, sämiges auch noch so ein bisschen. Schon wahrscheinlich so 2/3 Wasser, 1/3 Kefir, dann halt einfach Isoclear und das halt richtig, richtig gekühlt. Ah, I love it. Das ist super erfrischend. Ja, Alter.
Ist Kefir nicht auch so ein bisschen säuerlich?
Klar ist Kefir säuerlich.
Ja.
Ist dir zu sauer dann oder was?
Nein, ich hatte mal eine Kefir-Phase, weil hab irgendwann mal gelernt, dass Kefir fett gesund ist, weil für deine Gut Health und so, weil das ja fermentiert ist und man muss fermentierte Sachen essen. Mhm. Dann hatte ich mal eine Kefir-Phase, aber die ist irgendwie schon lange wieder vorbei. Vielleicht muss ich wieder mehr Kefir in mein Leben bringen. Mit Pink Grapefruit Isoclear gemischt.
Ja, probier's aus. Ist richtig gut.
Ja, wenn der Basti noch nicht bestellt hat für diesen Monat, dann sneak ich vielleicht noch ein Pink Grapefruit rein. Das ist eine gute Idee.
Hat er schon bestellt. Mann. Was ihr auch machen könnt zum Beispiel, Pink Grapefruit, Kefir und dann halt wie eine salzige Lassi so ein bisschen Kardamom oben mit drauf. Also halt mit reinmischen. Oh, I love it. Was ist denn jetzt schon wieder? Hast du kein Kardamom zu Hause oder wie?
Nein, habe ich nicht.
Ja, also, versteht ihr das?
Ja, ich bin nicht.
Schreib's mal in die Kommentare.
Ich bin nicht so, du bist immer so, ja, Nelken und Kardamom und so weiter. Das ist nicht so
mein. Bist du nicht Team salzige Lassi?
Nee.
Beim Inder, salzige Lassi. Mhm. Oh, hey, ist doch das Beste.
Ich trinke da immer Bier.
Ja, ich auch. Aber manchmal habe ich Gäste, mit denen ich Mittagessen gehe, die schauen mich dann schräg an, dass ich Bier trinke.
Ach so.
Mittags, aber.
Ja, du bist doch Fitnesstrainer, was soll das? Ja. Kann ja auch alkoholfrei trinken außerdem.
Na, außerdem, ja. Ich,
na.
Na, also das kann man nicht machen. Also ich nicht, das schmeckt mir halt einfach dann nicht so gut. Nicht dann halt lieber salzige Lassi. Das
kann man nicht machen.
Ja, Christopher, hast du noch was? Sonst gehen wir jetzt hier raus.
Na, ich freue mich jetzt auf meinen 30-30-Zirkel und drücke mir die Daumen, dass ich es überlebe, unbeschadet.
Ach, bestimmt.
Was
ist denn hier los überall?
Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ah, doch, mir fällt noch was ein. Hier zu diesem ganzen evidenzbasiert Rant und so. Ich habe da ja ein Webinar gemacht. Und das ist kostenlos. Und checkt das mal auf Instagram aus. Wir haben da so ein paar Posts, wo wir quasi, wir sind ja jetzt im Automatisierungsgame, unter die Posts könnt ihr was drunter kommentieren und dann kriegt ihr den Link zu diesem kostenlosen Webinar. Der Titel von dem Webinar ist Orientierung im Informationsüberfluss, evidenzbasiertes und prinzipienbasiertes Arbeiten. Glaube ich, dass das so heißt. Und ich finde, das ist relativ wichtig, der Inhalt. Wie gesagt, kostet euch nichts, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele, die in dem Bereich arbeiten, halt im Informationsüberfluss orientierungslos sind und versinken. Mit so ein bisschen Verständnis, da kann man das, glaube ich, alles besser navigieren. Also so diesen ganzen, unsere ganze Branche und den ganzen Content und die ganzen Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Und man versteht, was evidenzbasiertes Arbeiten wirklich bedeutet, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, weil eben evidenzbasiertes Arbeiten ist zeitgemäß, ist quasi eigentlich der Goldstandard, egal ob wir Trainer oder Physios sind. Wir haben nichts dagegen, im Gegenteil. Wir haben nur was dagegen, wie es teilweise kommuniziert und interpretiert wird, was jetzt evidenzbasiertes Arbeiten wirklich ist. Weil, Spoiler Alert, evidenzbasiertes Arbeiten hat nichts damit zu tun, irgendwie alle Entscheidungen nach den Ergebnissen der letzten Metastudie zu treffen und so weiter. Dings. Also guckt euch das an. Es würde mich freuen, weil ich habe da echt viel Arbeit reingesteckt und mich freut es halt einfach, wenn Leute sich das angucken und da was rausziehen können. Genau, Dings. Gibt's auf, wie gesagt, scrollt durch den Instagram-Feed ein bisschen runter, dann werdet ihr bestimmt die Reels finden und dann könnt ihr euch da einen Link schnappen. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, ein bisschen Mehrwert steckte drin in der Folge. Und wir versuchen in Zukunft wieder der antifragilste deutsche Fitness-Podcast der Welt zu sein. Okay, bye.